Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wiedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fäbu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fäbu, wir starten jetzt den Podcast, glaube ich, schon zum vierten Mal. Heute ist der Wurm drin. Was ist los?
Ja, das Intro habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Entweder sind wir rausgeflogen, das Telefon abgehängt oder das Mikrofon hat nicht funktioniert. Ich weiss es auch nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir Jubiläumsausgabe haben, Folge 50. Ich weiss gar nicht, ob es vielleicht genau ein Jahr her ist, wo wir die erste Folge haben gemacht. Ich weiss noch, also, ob es wäre gestern gewesen. ja, probieren wir es noch einmal. Wenn wir ein bisschen genervt reagieren, hängt es mehr mit der technischen Mängel hier bei dem Mikrofon, nicht auf dem Fußballplatz zusammen von uns und nicht wegen etwas anderem. Wie geht's dir, Tobi?
Ja, nicht schlecht. Ja, vielleicht müssen wir noch schnell auflösen. Wir haben jetzt schon seit, glaube ich, 2 Wochen einen Gast angekündigt. Haben wir eigentlich auch wirklich wollen für die Jubiläumsfolge machen. Es ist gestern aber an mir gescheitert, beziehungsweise an meinem Büro. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder?
Genau, das Sätzchen habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Es ist sogar so gewesen, ich bin am Montagmorgen im Zoo gehockt, schon zu Bern, Richtung Zürich. Dann hast du mir geschrieben, ob wir es verschieben können. Es sei etwas Wichtiges im Büro, das du erledigen müsstest. Ist natürlich kein Problem. Haben wir abgesagt dem Gast, der läuft uns nicht davon. Und ich hoffe, im Büro ist alles zu deiner Zufriedenheit verlaufen, so dass wir jetzt völlig relaxed den Podcast aufnehmen können.
Ja, Zufriedenheit ist anders, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, also es hat ja Reaktionen gegeben, dass ich glaube vor 2 Folgen mal gesagt habe, ich sei schlecht gelohnt. Schlecht gelohnt bin ich also nicht heute.
Aber ein bisschen pisst wegen der technischen Defizite. Vielleicht zu Bern, ich gebe zu, es gibt technische geschicktere Menschen als ich, wenn es um Computer geht. Aber ja, jetzt vorhin sind wir einfach rausgeflogen. Let's go.
Genau. Zum Start, du möchtest ja immer noch ein bisschen über andere Sportarten reden am Anfang, wie sich das so gehört vom Fußball-Podcast. Ich habe ein längeres E-Mail bekommen, gestern oder vorgestern, wo sich eine Bernerin oder ein Berner, ich weiß gar nicht, was für ein Geschlecht das war, sich sehr fragt, wieso, dass du EHC-Kloten-Fan bist. Es gäbe in Bern kaum einen Kloten-Fan, es gäbe ganz viele Berner Hockey-Fans in ihrem Umfeld und also niemand käme ansatzweise auf die Idee, Kloten-Fan zu sein. Möchtest du dich da noch dazu äußern?
Ja, ich versuche es kurz zu fassen, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich muss mich auch rechtfertigen. Ich bin übrigens am Samstag mit meinem Sohn im Match gewesen. Leider Kloten ausgeschieden in Bern, aber man muss auch können verlieren. Es war gerade eine harte Lektion gewesen. Der Sohn ist komischerweise auch ein bisschen für Kloten im Moment noch. Bei mir war es so gewesen, etwa im Alter von meinem Sohn, seit ich 8 habe ich mich für Hockey angefangen interessiert. Das ist Mitte 80er Jahre. Bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen. Kloten hat wirklich eine super Mannschaft gehabt. Klotener Eisballett. Vielleicht mag sich ein paar noch erinnern. Hat immer verloren. Meistens gegen Lugano. Oft im Finale. Ich habe mich dort ein bisschen verliebt in EHC Kloten. Und die Kollegen sind alle für den SCB gewesen. Und da ich schon dann gerne diskutiert habe, wie ich es heute ja auch mache, ist für mich klar, dass ich Kloten ist mein Team. Ich bin übrigens näher an allen 4 Meistertiteln von 93 bis 96 im Stadion gewesen. Zweimal gegen Gottero, einmal in Bern, einmal gegen Zug. Lange, lange her, und ich bin dieser Mannschaft oder diesem Club treu geblieben, selbst als ich sie Kloten Flyers genannt habe und selbst in den letzten Jahren in Nats B oder wie das auch immer heisst, die Liga. Jetzt sind wir zurück, sagen wir mal mehr, und eine super Saison gewesen, schöne Erlebnis, schade macht der Marsch schon, um noch schnell ein bisschen nerdig zu sein, das 1 noch nicht, kurz vor dem ersten Drittus. Ende, sonst ist Bern jetzt in den Ferien und Kloten spielt heute Abend gegen Biel. Bist du nachgekommen bei dieser Erklärung?
Das Kloten spielt gegen Biel heute Abend?
Ja, wenn der Marsch schon das Goal schießt im ersten Drittel am Samstag, das ist eben sehr nerdig, dann ist Bern in der Ferien.
Okay.
Gut, haben wir darüber geredet.
Schön haben wir darüber geredet. Ich hoffe, das hat zur Aufklärung dient. Zum gerade mal Blutgrätsche auspacken für ein ganz heisses Thema. Wir sind wieder mal beim Videoschiedsrichter.
Warum?
Ja, also es hat da eine Szene erneut im Joggeli. Ich weiß nicht, was dort los ist, ob das vielleicht auch mit dem Stadion zu tun hat, aber im St. Jakobspark ist wieder die Wut über den Videoschiedsrichter relativ gross. Es ist ein Goal aberkannt worden, weil vorher irgendwo im Mittelfeld ein Zweikampf vom Videoschiedsrichter als absolut komplett falsche Fehlentscheidung gewertet worden ist und als Foul, und darum ist das Goal zurückgepfiffen worden. die Fußballseele tobt. Fabio, du auch, oder?
Ja, das, um FC Basel geht, tobe ich jetzt nicht unbedingt. Auch kein kleiner Scherz. Aber ja, die Szene, vielleicht kann man sehr schnell beschreiben. Der Diouf von Basel gewinnt in der Mittellinie einen Zweikampf, einen 50-50-Zweikampf. Der Schiedsrichter, Fedai Sanglob, steht maximal 3 Meter davon entfernt und lässt weiterlaufen. Er hat die beste Sicht, also völlig klar. 15 Sekunden später schießt Basel ein wirklich wunderschönes Goal. Der Zecke am Tunnel, glaube ich, noch der Maglic vor dem Goal. Also ein sensationelles Goal, Riesenjubel. Der VAR meldet sich, es sei möglicherweise ein Foul gewesen, der Schiedsrichter. Er wird ja quasi enteiert, sorry für den Ausdruck, aber er hat das entschieden. Es ist in seiner Spielleitung kein Foul. Es ist für mich auch kein Foul. Bei 100.000. Zeitlupe kann man sagen, okay, der Arm ist vielleicht ein bisschen weit aus, aber es ist ein völliger Blödsinn, sorry für das Wort. Und zeigt für mich einmal mehr, was das Problem vom VAR ist, weil das kann es doch nicht sein. Basel schießt ein wunderschönes Goal nach einem 50-50-Kampf, weiss nicht, wie viel vorher. St. Gallen hat ja noch 10-mal die Chance, das Goal zu verhindern. Das ist nur eins, wenn es unmittelbar vor einem Torschuss wäre gewesen. Selbst dann ist es für mich kein Foul. Aber ich bin einmal mehr fassungslos. Über einen Videobeweis, wo ich verstehe jeden zu Basel, der total im Durchtreibt wegen dieser Szene. Ich finde, es gibt keine zwei Meinungen, obwohl ich jetzt auch gelesen habe, wir können dort ein Foul geben, aber dann müssen wir aufhören, Fußball spielen, finde ich.
Also sogar der Schiedsrichter-Experte bei Blue, der ja sonst sehr, ich sage jetzt mal, auf der Seite von der Akteure auf dem Feld ist, also immer wieder versucht, die Schiedsrichterentscheidung in Schutz zu nehmen, statt darauf rumzubäschen. Und auch der Schiedsrichterchef hat gestern gesagt, das ist alles andere. Also klare, faire Entscheidung, die der VAR müssen eingreifen. Darum, das mal gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Und ich glaube aber, der Faktor, wo man muss besprechen, ist nicht unbedingt, dass es ein schönes Goal war oder dass St. Gallen noch 3-mal hätte können, das Goal verhindern, sondern es ist einfach bei weitem keine klare Fehlentscheidung. Und das Problem ist einfach wirklich, dass man offenbar Leute in Volkerswil hat, wo das falsch beurteilen. Und das muss einfach besser werden.
Ja, weisst, man kann ja bei dem Zweikampf von mir aus sogar noch sagen, es könnte ein Foul sein, aber es ist, wie du richtig sagst, niemals eine klare Foulentscheidung. Und was für mich ein bisschen das grösste Problem ist, es sind so viele Punkte, die wir jetzt besprechen beim VAR, aber vielleicht zwei Sachen mal. Erstens hat offenbar die UEFA und auch die FIFA entschieden, dass der VAR noch stärker eingreift, sich noch mehr meldet, damit das Spiel noch fairer wird. Ja, Anführungs- und Schlusszeichen fairer. Aber für mich ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, warum das nicht funktionieren kann. Es könnte ja sein, und das habe ich sicher auch schon mal erzählt, dass 15 Sekunden vor dem Zweikampf ein Einwurf für St. Gallen, ist jetzt ein Beispiel, ein fiktives, vielleicht wäre das ein Einwurf für Basel gewesen. Du bringst nie die 100%ige Gerechtigkeit, wie weit zurück gewusst gehen. Irgendwo findest du immer irgendetwas. Und das muss aufhören. Es muss wirklich aufhören, dass man so weit zurückgeht. Und dass der Schiedsrichter dermassen, ja, der wird doch verarscht. Ich finde kein anderes Wort. Der hat dort eine Linie, ist ein heisser Match. Basel St. Gallen, immer hitzige Zweikampfspieler, die heiss aufeinander sind. Ja, er lässt dort laufen, wo es seine Linie ist, wo absolut korrekt die Entscheidung vom Fedai San, wo ich übrigens sehr guten Schiedsrichter finde in der Regel. Und er gehört dazu, es muss das entscheiden. Und es führt ja vor allem auch dazu, dass es extrem viele negative Emotionen gibt. Beim FC Basel völlig fassungslos, oder?
Das, was du vorher erwähnt hast, wo hört es denn auf und wo fängt es an bei einer Beurteilung vor dem Goal? Ich glaube, das ist schon relativ klar geregelt. Es ist ja so, dass nach dem Foul der Ball, glaube nur gegen Führer Richtung Goal, also ein Angriff sozusagen war. Darum kann man das so zurückziehen. Ich glaube, das ist wirklich relativ klar geregelt, aber es ist einfach kein Foul gewesen, beziehungsweise es ist nicht einmal ansatzweise eine klare Fehlentscheidung. Und ich, am Schluss vom Tag hocken die ja das Dritte im Volkerswil. Klar entscheidet dann einer, ob der Fedai San den Treffer zurück soll nehmen oder ob er sich soll anschauen soll. Aber also einer von diesen drei muss doch sagen, du, also das ist doch keine klare Fehlentscheidung, für das müssen wir das Goal nicht gehen erkennen. Ich glaube einfach, Technik ist nur so gut wie die Menschen, wo sie bedienen, und da hat wirklich jemand recht die Scheiße gelangt am Sonntag.
Findest du nicht, dass der Videobeweis jetzt so stark unter Beobachtung ist, quasi unter Videobeweis steht, dass wir jede Szene, die halbwegs brisant ist, jetzt emotional betrachtet? Und zwar nicht nur in der Schweiz. Ich habe gestern Abend in Milan gegen Salernitana geschaut. In Schlussphase, 1-1, in Schlussphase rennt Milan natürlich an. Abwehrschlacht, der Theo versucht, den Penalty auszuholen. Ja, wie geht es nicht, der Schiedsrichter. 5 Minuten später Benacer, ein kleiner Kontakt ist da. Er gibt den Penalty und man könnte ihn geben. Wie gesagt, in 15. Superzeitlupe sieht man, dass der Benacer ein bisschen den Penalty sucht. Mein Gott, das ist Fußball, 89. Minute. Ich würde dort auch den Penalty suchen. Ich werde zu wenig geschickt, aber er macht es gut. Es ist ein Kontakt da, man kann den Penalty geben. Erstaunlicherweise, Milan Heimspiel ausverkauft, San Siro, zieht er den Penalty in 89. Minute zurück auf Initiative oder Intervention vom VAR. Krasser Eingriff für mich, oder? Weil, ja, ich bin zwar nicht unbedingt pro Milan logischerweise, aber es hat mir einfach gedacht, das kann es nicht sein. Beide Szenen zusammen, etwa 10 Minuten ist gegangen, bis es weiter ist gegangen. Das ist einfach schwachsinnig.
Ja, da bin ich ja bei dir. Ich glaube einfach, die romantische Denkweise, dass man das wieder loswerden, das Thema war, das ist eh nicht so, sondern ich glaube, es braucht wirklich einfach klareren Handlungsspielraum und es muss einfach so sein, dass der Schiedsrichter auf dem Platz auch der Chef ist und nicht die ganze Zeit vom VAR irgendwie beeinflusst wird oder korrigiert wird, wenn es nichts zu korrigieren gibt oder wenn der einfach seiner Linie treu ist. Also ich meine, wenn dann so Sachen wie am Sonntag zwischen Pass und St. Gallen pfiffen werden, das ist ein Eingriff in die Linie vom Schiedsrichter gewesen und nicht eine klare Fehlentscheidung. Und das darf einfach nicht passieren. Und ich finde auch übrigens, in so einer Champions League, wo die besten Schiedsrichter oder die vermeintlich besten Schiedsrichter von Europa im Einsatz sind, hast du so Diskussionen weniger. Also so etwas wäre in der Champions League nie und nimmer zurückgepfiffen worden. Und darum plädiere ich darauf für besseres Personal.
Bist jetzt vielleicht ein bisschen streng. Ich weiss es nicht. Ja, hast recht. Ich habe kein Argument dagegen. Mir ist aufgefallen, sowohl in der WM als, und dort sind ja nicht unbedingt die besten Schiedsrichter der Welt gewesen, nichts gegen Schiedsrichter aus Afrika und Südamerika, aber es ist ein bisschen so. Und aber auch in der Champions League wird viel dezenter damit umgegangen. Viel souveräner, der Videobeweis oder VAR meldet sich viel weniger. So muss es sein. Die müssen so ganz schnell miteinander kommunizieren. Es sind ja genug Leute ja, dort in dem Studio, was ich die Szenen anschaue. Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter dann dermassen in Fokus kommt, dass er noch jedes Mal, wenn er rauslaufen muss, ist er ja im Seich, wenn er einen Spielfeldrand muss gehen. Die Spieler reden auf ihn ein, der Trainer reden auf ihn ein, die Zuschauer im Stadion schreien, wir im Fernsehen sind gespannt, er hat so einen Druck. Das ist die beste Unterhaltung, natürlich, das könnte ein Unterhaltungsformat sein, aber er hat viel zu viel Macht und viel zu viel Wichtigkeit in dem Moment. Der doofe Spruch, den wir in jeder Sendung bringen, der Schiri ist dann am besten, wenn er nicht auffällt, er stimmt halt einfach. Und es hat eben, vielleicht werde ich morgen Abend, Entschuldigung, heute Abend aus Inter-Freund bestraft, aber ich finde, in der Champions League machen sie das besser, machen sie es gut, dezenter. Es wird nicht wegen jedem Gagelhänz irgendwo eingegriffen. Und abgesehen davon, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Credits gehen für dich oder auf dich, aber Basel müsste ja 100%ige Penalty bekommen, dort, oder denen da gefoult wird. Also, ein klares Foul gibt's ja nicht. Ich weiss nicht mehr, welches St. Gallen Verteidiger das war, aber hey, sorry, das ist ein 100%ige Penalty. Aber das wird dann gar nicht geredet. Wie ja, ich würde gescheit das anschauen. Das ist wirklich, es ist eigentlich fast ein bisschen Unfähigkeit, so etwas nicht zu sehen. Es ist so ein klares Foul.
Ja, eben. Also, die Person, ich weiss jetzt gar nicht, wer es ist, ist vielleicht auch besser so, wir müssen die ja auch nicht namentlich nennen, aber die Person, die da im Volkerzwil im wie ein Jahr um den Lead gehabt hat am Sonntag, das ist wirklich nicht genügend gewesen. Und wie du richtig sagst, also der Ndoye wird im Strafraum abgeräumt. Man kann auch dort sagen, es ist vielleicht im besten Fall ein Herz einsteigen, wo man kann durchgehen lassen, aber wenn man dann eben wieder die Linie vom aberkannten Goal nimmt, also und klar, tun ja dann wir und Fans das miteinander vergleichen, die beiden Szenen. Und langen uns komplett an den Kopf, was jetzt da überlegt worden ist.
Ja, sorry, ich würde nicht gerne widersprechen, aber der Ndoye spitzelt den Ball, er ist ein Schritt schneller am Ball, wird zu Fall oder abgeräumt, wie du sagst. Es, da gibt's einfach auch keine zwei Meinungen. Das ist ein Foul, und es gibt keine indirekten Freistöße nach einem Foul im Elfmeter. Es ist ja nicht ein schlimmes Foul gewesen, es ist einfach zu spät gekommen, fertig, Schluss. Hat schon 1000 Mal eine Penalty gegeben. Und vielleicht, oder die Diskussion geht ja weiter, die dreht sich weiter. Was wäre denn deine Lösung? Besseres Personal findest du nicht so schnell. Du, ja, das weißt du besser als ich, wenn du Leute anstellst. Du kannst jetzt nicht einfach die 10 besten, wenn du nicht zufrieden wärst mit deinen Leuten, kannst du nicht einfach die 10 besten Journalisten der Welt holen. Und Personal ist so, wie es ist. Ich finde ganz grundlegend, beim Videobeweis müsste man etwas ändern. Mir ist auch klar, dass er nicht mehr abgeschafft wird. Ich bin nicht naiv, obwohl es das Beste wäre. Aber hast du eine Lösung jetzt so auf die Schnelle?
Ich habe schon das Gefühl, man könnte da eben irgendwie Leute anders schulen, die vielleicht dann halt nur Videoschiedsrichter sind in Volkerswil. Also bei uns jetzt bei 20 Minuten machen wir als Journalisten Video und Text und alles Mögliche, aber es ist ja auch nicht der gleiche Job. Oder? Die einen schreiben besser, die anderen machen bessere Videos. Und nur weil jetzt einer Schiedsrichter gelernt hat und durch die ganze Stufe sich bewährt hat, um in der obersten Liga pfeifen auf dem Platz, heisst das nicht, dass er ein guter Videoschiedsrichter ist, finde ich. Ich finde einfach, also es wirkt so, als sind es schon nochmal zwei verschiedene Anspruchsprofile, zumindest leicht unterschiedlich. Und da,
Hast du Schiedsrichter im Kollegenkreis, von mir aus auch Unterliga-Fußball?
Ich kenne den einen oder anderen, aber jetzt nicht wahnsinnig gut. Also so, dass ich jetzt könnte aus dem im Leben erzählen.
Ich finde es noch interessant, dass die Schiedsrichter, wenn sie öffentlich zum VAR Stellung nehmen, sagen sie ja, müssen sie vielleicht auch sagen, ja, Unterstützung für uns, ich fühle mich sicherer, es kann mir keine monumentalen Fehler passieren, es haben sie übersehen, was auch immer. Alles okay. Aber ich habe zwei, drei Kollegen, die, ja, und die, es ist ja schlussendlich schon auch so, dass der Schiedsrichter viel weniger Macht hat. Gleichwohl auch. Das ist ja das Gleiche, wenn du einen Text schreibst und irgendeiner kommt noch, geht drüber und korrigiert einfach alles. Qualitätskontrolle ist wichtig, aber ich finde, und das ist für mich das Hauptargument, der Schiedsrichter ist dann gut, wenn er eine gute Linie hat, wenn er von Anfang an gespürt hat das Spiel, er schmeckt Rasen, er ist auf dem Feld, er sieht Emotionen. Das Video sieht das alles nicht. Und das ist für mich wirklich das Hauptargument, dass je nachdem, so dumm es klingt, ist eine Szene anders zu bewerten. Je nach Spiel, sag jetzt Inter gegen Milan, 80'000 aufpeitschende Stimmung, pfeift der Schiri vielleicht anders als Salernitana gegen Monza. Ist ja keine Diskussion. Und das ist das, was mich halt einfach auch sehr stört. Also das ganze Klinische, was ich sicher auch schon 1000 Mal erzählt habe. Und darum, es ist einfach frustrierend, was aus dem Fußball ist geworden. Du kannst dich ja auch gar nicht mehr freuen. Das ist auch wieder ein Effekt, oder? Es schießt ein Goal, oder dein Team schießt ein Goal, und dann, was ist echt vorher gewesen, was passiert jetzt? Ja, es wird fast jedes Goal wird irgendwo noch überprüft, und das ist einfach extrem mühsam.
Es ist mühsam. Aber es wäre ja eigentlich, ich habe das Gefühl, es wäre so einfach. Nur klare Fehlentscheidungen, wo dann halt wirklich auch der Schiedsrichter, der Chef ist auf dem Platz, oder die Chefin, und dann ihre Linie treu bleibt. Und wenn einer dann halt irgendwie mit gestrecktem Bein einen umsäbelt und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, dann kommt der Videoschiedsrichter. Oder wenn irgendein Hands vorm Goal ist, dann kommt er halt. Und dann ist eine klare Fehlentscheidung. Aber nicht für so etwas. Und ich finde auch wirklich, es muss einfach aufgearbeitet werden. Weil es kann wirklich so nicht weitergehen. Und ich kann auch vielleicht zum jetzt den Übergang machen mit Handspiel. Und so kann es nicht weitergehen. Ich habe ja die Idee in den Raum gestellt, dass mir die zugesendet worden ist, dass es bei Hands im Strafraum jetzt einfach immer indirekten Freistoß gibt. Ich weiss inzwischen auch, ich habe recht viele Reaktionen auf das bekommen. Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich weiss inzwischen auch, dass das in einem berühmten deutschen Podcast das Thema war, also ein Vorschlag. Darum sind gerade auch mehrere Kollegen auf mich zugekommen mit dieser Idee. Und das Feedback ist aber gemischt. Was aber klar war, ist, alle schreiben, das kann so nicht weitergehen.
Ja, bevor wir über die Idee reden und vielleicht auch ein bisschen Reaktion noch erzählen, finde ich spannend. Als ich aufgewachsen bin, mit Fußball in Berührung bekommen, war es eigentlich relativ einfach. Absicht, nicht Absicht. Und auch dort gibt es natürlich manchmal 50-50 Szenen, aber man muss irgendwie dorthin zurückkommen, oder? Das, die gehen manchmal dermassen bekackt in Zweikämpfe im Strafraum, die hängen hinter dem Rücken wie ein Häftling. Das ist ja ungute Entwicklung. Und Absicht, nicht Absicht, denke ich mir klar, Körperfläche verbreitern, come on. Manchmal bist du in einem Kopfballduell, hast halt den Arm, ja, der Arm ist angemacht im Körper, das ist nicht irgendwie ein einzelnes Teil. Und das ist wirklich absurd, wie das zum Teil angeschaut wird. Und das wäre für mich ein Lösungsansatz. Die Idee, die du ins Spiel sprachst, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie die Reaktionen sind, was man so darüber sagt.
Ja, also lustigerweise sind noch ein paar bei dir, die wünschen sich vielleicht einfach so die alten Zeiten zurück, Absicht oder nicht Absicht. Ich habe da nicht das Gefühl, dass das früher mal besser war. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade als ich Junior war und wirklich noch jedes Wochenende auf dem Fußballplatz gestanden bin, ist es genau die gleiche Diskussion gewesen. Ist es jetzt abseits? Ist es nicht abseits? Ist es Vergrößerung von der Körperfläche? Blablabla. Es ist genau das gleiche leidige Thema gewesen. Und grundsätzlich ist die Idee nicht so schlecht angekommen. Mit eben indirekten Freistoss, wenn auch immer Hands ist, weil man dann so die ganzen Diskussionen und auch die Tragweite von so einem kleinen, vermeintlich kleinen Hands, nicht mehr so gross wäre. Also, für die es gesehen haben, in der Bundesliga, Hertha Berlin, Mainz, hat es eine Situation gegeben, wo dann der Spieler auch gesagt hat, ja, es ist gemäss dieser Regel jetzt halt Handspiel, aber irgendwie auf dem Feld hat niemand das Gefühl gehabt, für das müsste es jetzt ein Penalty geben. Febo ist auch richtig sauer gewesen.
Aus grossen Mainz-Fan, genau.
Darum, man würde ein bisschen Zündstoff rausnehmen aus dieser Diskussion und eben, dass man nicht irgendwie aus jedem Hand ein Spiel entscheidende Szene kann machen. Auf die andere Seite haben natürlich Leute auch recht und das habe ich ja selber schon ein bisschen kritisiert oder selber als Punkt aufgebracht. Ab wann ist denn aktives Einschreiten oder aktives Verhindern von einer Torchance, wo es dann ja sollte Penalty und Rot geben? Dann gibt's wieder so eine Grauzone, wo nachher irgendjemand im VAR-Room entscheidet, ob es jetzt Penalty ist oder indirekter Freistoß und dann werden wir wahrscheinlich die gleichen Diskussionen haben. Ich weiss halt nicht, ob man Diskussionen ganz komplett wegbringt, ob man sie so will reduzieren. Ob das schon mal hilfreich wäre oder ob es eine andere Lösung braucht?
Es ist ja das Gleiche wie beim VAR. Es läuft nicht gut und das zeigt, es ist in einer Nutshell, ist das der Podcast-Team, es ist noch jetzt wahrscheinlich 20 Minuten, es geht nur um Hands oder VAR. Es hat viel zu viel Gewicht bekommen, darum zeigt es, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Ich bleibe bei meiner Meinung, einfach Absicht, nicht Absicht und die Hänge und die Arme gehören zum Körper. Es ist nun mal so, schau dich im Spiegel an, es gehört zum Körper, lässt sich nicht dementieren. Und wenn keine Absicht dabei ist, und das kann man ja wohl schon noch sagen, wenn einer Handball spielt oder wenn er den Ball abwehrt, und für das haben wir ja den grossartigen Videobeweis. Man kann schauen, ob es Absicht war oder nicht. Wenn einer bewusst ist das Schlagwort oder das wichtige Wort, die Hänge oder die Arme Richtung Ball führt, dann ist es Hand. Wenn er es nicht bewusst macht, wenn er angeschossen wird, manchmal aus 30 cm Kopfball, dann gibt es Penalty, das ist so lächerlich. Dann ist es einfach kein Hand. Dann geht es einfach weiter. Weil, das Spiel wird ja nicht unterbrochen, wenn der Ball in den Bauch geht. Du kannst ja genau irgendjemand hat mal die Regeln erfunden. Und da ist es um die Absicht gegangen. Den Bauch kannst du nicht absichtlich bewegen. Also, außer du hast eine unglaubliche Körperbeherrschung. Die Hänge und die Arme schon. Und das ist genau der Punkt. Bewusst, Absicht, Hand, sonst nicht. Das ist so komisch, wie das geworden ist. Also eben diese Szene mit Hertha Mainz, das ist ja immer ein gutes oder ein klares Zeichen, wenn die gegnerische Mannschaft nicht protestiert. Wobei mittlerweile protestieren immer 10 Spieler, wenn der Ball auch nur halbwegs enthangen ist. Dort hat keiner protestiert, ist völlig überraschend geworden, der Penalty-Entscheid. Und dort muss einfach der VAR viel dezenter sein. Das ist die andere Diskussion und die wichtige hier ist, der indirekt Freistoß, ich habe mir das gut überlegt, der Vorschlag, er funktioniert schlussendlich einfach nicht, wo du genau die Grauzonen hast, du hast genau gleich viel oder andere Diskussionen. Und darum, Fußball ist ein einfaches Spiel, möglichst einfach behalten. Das ist für mich auch dort die Lösung.
Was ist denn, wenn man einfach Hands erlaubt?
Das ist eben das Problem, dass du ein Handballmatch hast. Da kann er einer, der mit, das geht natürlich auch nicht. Aber eben, du, Hands ist nur, wenn einer absichtlich den Ball führt. Das ist so einfach.
Also, du darfst den Ball nicht in die Hand nehmen, aber du darfst einfach deine Arme benutzen. Das wäre doch auch
interessant. Eine neue Sportart vielleicht, genau.
Wir kommen zum Fußball. Würde ich sagen, Champions League haben wir diese Woche nochmal. Heute, Dienstagabend, ganz grosses Spiel für dich, Febu. Das letzte Champions League-Spiel von Inter Mailand diese Saison.
Merci vielmals, Tobi. Machst mir Hoffnung. Ist gut möglich, ja. Es ist ja so, jeder Fan kennt seine Leidensgeschichte und aus Inter-Fan, Pazza Inter ist nicht für nichts der Übernahme. Vermutlich werden sie es verdoppeln. Sie haben eins noch gewonnen im Hinspiel und trotzdem wird es weitergehen. Morgen ist ein neuer Tag. Aber was ich noch spannend finde, du bist ja letzte Woche in München gewesen, im Rückspiel. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es war. Aber eigentlich, bis jetzt weitergekommen sind Bayern. Bayern ist ein klarer Contender auf den Titel, also ein Anwärter auf den Titel. Aber dann hast du Chelsea, wo in einer Monumentalkrise ist, hast Benfica Lissabon, wo super ist, aber halt gleich noch ein Portugies, hast Milan, wo nicht gut ist, hast vielleicht Inter Porto, das sind jetzt auch nicht unbedingt Top-Teams in Europa, muss ich zugeben, hast wahrscheinlich Napoli, macht's gut, aber gehört jetzt auch nicht zu den 5 bis 10 grössten Teams in Europa. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast wahrscheinlich vielleicht, hast nur Bayern, City, wenn sie weiterkommen gegen Leipzig, voilà, und Real, wo aber auch nicht so eine gute Saison spielt. Also, es ist eigentlich noch nie so einfach gewesen mit ein bisschen guter Auslosung. Jetzt aus Intersicht im Viertelfinale hast du vielleicht Benfica, die kannst du schlagen. Im Halbfinale hast du dann gegen Sieger von Milan-Napoli und bist auf 2 im Finale. Also die Ausgangslage ist eigentlich für mittelgrosse Teams sehr verlockend, finde ich.
Ja, ich finde jetzt im Fall im Gegenteil. Ich finde eher, eigentlich auf dem Papier sind wirklich richtig gute Teams dabei. Und auch so, wie sich's jetzt abzeichnet, Also, du hast nicht irgendein Ajax wie vor ein paar Jahren, wo eigentlich vom Papier immer schlechter war als der Gegner, aber dann gleich weitergekommen ist, sondern ich finde, du hast jetzt wirklich recht gute Teams und eben Napoli ist eines der heissesten Teams in Europa aktuell. Ohne Zweifel. Hörst du vielleicht nicht gern, aber also Milan und Inter werden wahrscheinlich schon die zwei schwächsten Teams in der nächsten Runde. Also ich finde auch Benfica habe ich ja schon angekündigt, gescheit, wie ich bin im Sommer, wo der Roger Schmidt, was auch immer, Trainer geworden ist, dass es mit diesen talentierten Benfica-Spielern ein richtig heisses Team kann werden. Und so ist es ja jetzt auch rausgekommen. Ich glaube, die sind, abgesehen davon, dass die gegen Brügge weitergekommen sind, auch sonst ein heisser Kandidat, um vielleicht in ein Viertelfinale zu kommen. Und was macht denn dich zuversichtlich, dass Inter könnte gewinnen, oder? Wie steht es denn so um die Form von Inter Mailand?
Ja, also warte schon, das kann ich jetzt so nicht lassen. Merci für die Frage. Aber du hast natürlich jetzt ziemlich viel Blech erzählt. Also, finde ich. Roger Schmidt übrigens, einer meiner Lieblingstrainer. Super, macht super. Napoli habe ich nichts dagegen, einfach nicht Milan und Juve. Das ist ein bisschen das Problem von Napoli. Sie werden, man muss es fast ein bisschen gönnen, oder? Irgendwie 33 Jahre nach dem Maradona wieder der Titel. Ja, sie sind zu wenig gross, für das man sich hassen kann, sage ich jetzt mal, aus Milan-Inter oder Juve-Fan. Aber du hast natürlich nicht recht. Wenn ich vor der Champions League-Saison dir gesagt hätte, sagen wir die 8 grössten Teams, die mitmachen, dann sind wir bei den Engländern, wir sind bei Paris, wir sind bei Barcelona, Real, also eben Liverpool wird nicht dabei sein. Niemand hat Benfica, Napoli, Milan und Inter genannt. Und Chelsea spielt wirklich eine Kacksaison, die sind jetzt auch nicht in Form von ihrem Leben. Da bin ich ganz anderer Meinung als du, aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ich finde, Inter ist immerhin noch 2, verstehe ich zwar noch nicht. Jetzt haben sie gegen La Spezia verloren am Freitagabend, 27-3 Schüsse. Aber sie haben verloren, Penalty verschossen, Lautaro. Ich meine, für sie ist klar, es zählt nur noch Champions League. Meister werden sie nicht mehr. Champions League-Plätze sollten sie erreichen, obwohl es noch recht spannend ist dort. Juve hat ja noch 15 Punkte Abzug bekommen, zum Glück. Also, ganz Fokus ist auf dem Porto-Match. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil, du kannst auch verkrampfen. Und der Lukaku ist einfach nicht in Form. Ich weiß nicht, ob er heute von Anfang an wird spielen. Der Skriniar ist immer ein bisschen verletzt. Das sind eigentlich wären zwei sehr wichtige Spieler. Hat jetzt gesagt, Anfang der Saison, vielleicht fast die zwei wichtigsten. Aber Porto ist jetzt nicht so gut. Und darum finde ich, aus Inter kannst du Porto schlagen. Wenn sie dann gegen Bayern kommen im Viertelfinale, dann ist Feierabend natürlich. Also dann muss ein Wunder passieren. Aber du kannst eben auch auf Benfica kommen. Und dann hast du wieder ein 50-50 Match. Und ich glaube einfach, es wird eng heute mal. Aber du bist sicher auch schon zu Porto gewesen. Es ist ein super Stadion. Die Fans sind extrem heiss und ja, das wird ein krasser Match und musst einfach einen kühlen Kopf bewahren und ja, ich freue mich auf den Match.
Gut. Ich schaue wahrscheinlich nicht. An. Nein, ich schaue.
Du schaust Schiff, okay, ja?
Nein, das nicht. Aber es ist jetzt wirklich nicht so ein Spiel, das mich wahnsinnig bewegt. City, Leipzig schon eher, weil ich finde einfach Leipzig traue ich zu, das grosse Manchester City zu schlagen. Manchester City auf die andere Seite ist sicher Titelfavorit. Das finde ich jetzt fast die spannendere Affische. Und um Mittwoch natürlich, ob Liverpool noch ansatzweise könnte das Wunder von Madrid schaffen und die 5-2-Klatschen wieder wegmachen. Wenn es jemand schafft, dann vermutlich Liverpool.
Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es hat schon so unglaubliche Geschichten gegeben. Darum ist die Champions League auch derart grossartig, finde ich. Dass da die Umsturzmatches in den letzten Jahren zum Teil 4-0, dann 6-1 bei Barcelona. PSG ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Es hat so viele coole Sachen gegeben. 5-2 daheim verlieren, das noch zu drehen. Das wäre, glaube ich, die grösste Leistung, die sie je gegeben hat. Glaube ich nicht. Bei Leipzig habe ich das Gefühl, ich habe ja noch so ein bisschen ein Herz für Red Bull. Aber ich glaube, schlussendlich wären sie zu schmalbrüstig gewesen. Sie werden mithalten, sie werden City fordern, aber der Haaland oder wer auch immer, irgendeiner von diesen Superstars, wird halt das Goal schiessen. Und am Schluss ist 2-0 oder so. Aber umso mehr, wenn jetzt City auch noch scheitert, dann, ja, muss man da schon langsam mal Angst haben, dass Bayern wirklich schon fast Freifahrt hat zu diesem Titel, oder? Und damit sind wir zu München, oder?
Ja, ich kann jetzt gerade sagen, nach dem, was ich gesehen habe in der Allianz Arena letzte Woche, ist für mich Bayern München also sowieso einer von den Top-Favoriten auf die Champions League-Trophäe diese Saison. Also ich finde, wir haben ja an der WM paar Spiele gesehen, wo der Messi oder der Kylian Mbappé auf dem Platz gewesen sind und wenig Verteidigungen haben das so krass in den Griff gehabt wie Bayern. Also die zwei sind mehr oder weniger komplett abgemeldet gewesen und nicht nur die Spieler sind richtig, richtig gut und du siehst auch in der Bundesliga, wie sie jetzt so in der klassischen Bayern heißen Phase Frühling laufen sie nochmal richtig heiß, sondern auch der Nagelsmann macht aktuell gerade einen richtig guten Job, finde ich. Darum, also München ist, ich weiß nicht, wie es du am Fernsehen gesehen hast, ich glaube am Fernsehen ist es ein bisschen weniger spektakulär gewesen wie im Stadion, aber ich habe eine recht krasse Demonstration gefunden von den Münchner.
Wie war echt die Stimmung im Stadion gewesen?
Überraschend gut. Ich bin ja gar kein Fan von der Stimmung in der Allianz Arena, weil ja eben die Schickeria, die Ultrakurve ist jetzt nicht gerade berühmt dafür, richtig Lärm zu machen. Aber die sind heiß gewesen im Stadion und PSG-Fans, untypisch für so einen Scheich-Club, die sind ja auch sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache.
Ja, die haben ja extrem heißblütige Fangruppe. Das ist ja, das wissen viele nicht. Also, ja, halt, ja, aus der Balio, so von Paris. Ja, du hast es echt super zusammengefasst. Für mich, also weißt du, wenn du siehst, vielleicht irre ich mich jetzt ein bisschen, aber Sané, Mané, Gnabry, Cancelo eingewechselt, das sind vier Topspieler. Sie sind einfach viel breiter als Paris. Das hat man ja vor dem Match schon gewusst. Paris hat ein bisschen Verletzungspech. Müssen da 16, 17, 18-Jährige einwechseln. Wirklich ein Top-Kader Bayern, die fehlende Balance, die ich ein paar Mal angesprochen habe. Ja, sie haben sie nicht gehabt, sie haben es gut gemacht. Paris ist es aber auch nicht gelungen, das auszunutzen. Weil am Anfang haben sie zwei, drei Situationen gehabt, wo sie Kylian Mbappé lancieren konnten. Und Bayern hat aber weniger hoch verteidigt. Also für mich ist der Nagelsmann eigentlich ein grosser Sieger von diesem Abend.
Ja, ja.
Ich bin auch gespannt, was du von ihm ganz allgemein haltest. Aber er hat Bayern super eingestellt, dass Dani sich stört auf Mbappé. Das war clever gewesen. Der hat ihm das zutraut. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der High-Class-Spieler bis jetzt, Dani Sic, aber er hat es wirklich super gemacht. Sie haben dort wirklich gewartet. Sie haben die langen Bälle hinter die Abwehr nicht oder sehr selten zugelassen. Der Messi ist, glaube ich, noch ein bisschen spazieren auf München. Ich weiß nicht genau, was er für einen Match gemacht hat. Ja, Paris ist zu wenig gut gewesen. Und gleich, seien wir ehrlich, Jan Sommer müssen wir auch schnell ein, zwei Minuten aufwenden. Er ist ja eigentlich nur für die zwei Spiele oder für die Champions League geholt worden. Ja, nicht für die Bundesliga. Und er macht dort einen Jahrzehntfehler. Also, wenn dort anders das leere Goal bereicht, was man darf zutrauen, einem hochdekorierten PSG-Spieler, ist der Sommer der Klon vom Abend oder vom Jahr, oder? Also, er hat unfassbares Glück gehabt, der Jan Sommer, wo er dort dribbelt und den Ball verliert. Findest du nicht?
Ja, sicher. Also, es ist, im Nachhinein, ich habe dann mit dem Jan Sommer auch noch geredet, nach dem Spiel im Nachhinein hat man natürlich darüber lachen können, aber also ich glaube, Salihamidzic und Co. Kahn auf der Bühne, die haben wirklich schnell einen Herzinfarkt gehabt bei dieser Szene. Und der Licht macht das sensationell. Der Nagelsmann hat auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, 9 von 10 Verteidiger gehen dort gar nicht an. Aber er ist gerannt und hat den Ball gekratzt und man hat auch gesehen, wie die das ganze Spiel sich immer wieder abgeklatscht haben. Also die sind füreinander gegangen. Jetzt in dem sind sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich bin der Meinung, Bayern hätte so das Spiel gewonnen, auch wenn der innen wäre.
Ja, weißt du, der Spielanlage schon ein bisschen anders gewesen. Dann wäre vielleicht mal ein langer Ball möglich gewesen. So hat Bayern können verteidigen. PSG ist schwach gewesen. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hast du recht. Es geht mir mehr darum, dass der Sommer einfach dort einen Fehler macht, der untypisch ist, was ihm niemals passieren darf. Es war das Spiel gewesen. Klar, jetzt ist er der grosse Sieger, 2-0. Und für etwas hat er auch noch mitspielen, das ist schon klar. Aber gleich, was er dort überlegt, das ist ja mich sehr speziell.
Ja, er hat ja dann so ein bisschen humorvoll gesagt, er hätte eigentlich eine sehr gute Idee gehabt im Kopf. Irgendwie hat es aber nicht so geklappt. Kann auch mal passieren. Auf der anderen Seite hast du einen Donnarumma Europameister-Goalie gehabt, der irgendwie seine Füße in Paris vergessen hat. Also das ist ja absolute Katastrophe, wie der mit dem Ball umgeht. Habe ich zum Teil gar nicht verstanden, wieso das Bayern nicht mehr Druck gemacht hat auf den. Weil, also jedes Mal, wenn ein Spieler auf ihn zugerannt ist, ist der Ball nach im auf der Seitenlinie gelandet. Aber es ist schon, muss man auch sagen, der Sommer hat noch einen Riesenparade gegen Sergio Ramos, oder? Wenn der Sergio Ramos normalerweise so frei im Strafraum nach dem Eckball zum Kopfball kommt, ist der oft drin gewesen in den vergangenen 2 Jahren. Und das mal hat er ihn. Drum, also ich glaube, auch der Salihamidzic hat dann bei uns noch gesagt, nach dem Spiel, er sei mega stolz auf den Jan Sommer und wir haben ihn auch geholt wegen, eben weil er so eigentlich stark ist am Fuß, zum das Spiel hinein noch lancieren. Man hat genau ihn wählen, man hat das Spiel von ihm wählen und man hat ihn für jedes Spiel geholt und nicht nur für die wichtigen Paris-Spiele. Er kann auch viel Blabla sein, logischerweise, aber ich glaube, da haben also momentan ist die Verpflichtung vollends aufgegangen. Wir haben auch mit vielen Fans noch vor der Allianz Arena geredet und die trauen sogar am Jan Sommer zu, dass der über den Sommer aus das Nummer 1 wird bleiben.
Ja, glaube ich nicht, aber es kommt nicht darauf an, wie der Neue zurückkommt, natürlich aus der Verletzung. Ich glaube einfach, ich habe einen guten Test gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist im Moment wieder alles super bei Bayern, vor einem Monat ist vieles im Argen gelegen. Es geht so schnell, oder? Seien wir ehrlich, es braucht eine Niederlage. Es ist wackelig, es bleibt wackelig, dieser Meinung bin ich. Und sie haben schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Kimpembe zum Beispiel gefällt hat, dass der Marquinhos, der für mich Top-3-Verteidiger weltweit ist, verletzt hat, raus müssen, dass der Verratti, der einer der ballsichersten Fußballer der Welt ist, bei beiden gegen Goal den Ball verliert, beim ersten wird er reingedrückt, durch einen Scheisspass von dem 17-jährigen Verteidiger, der eben ist reingekommen, wo sie zweimal müssen wechseln. Es ist schon ein bisschen smooth gelaufen, als für Bayern, auch im Hinspiel übrigens. Super war Entscheidung, die einen halben Millimeter Offside. Es wäre schon ganz eine andere Ausgangslage gewesen. Aber klar, sie haben es gut gemacht, sie haben ein gutes, breites Kader, sie sind bereit für die strengen Wochen. Und mir gefällt einfach der Nagelsmann, der hat irgendetwas. Klar übertreibt er manchmal mit den Sprüchen, hat sich schon müssen entschuldigen bei der Berufsfeuerwehr, beim SC Freiburg. Manchmal überschießt er mit seinen Sprüchen, aber er hat etwas Frisches, Jugendliches. Hat sich auch angepasst, hat sein ganzes nerdige Fußball-Talk ein bisschen abgedämpft. Ja, aber ist authentisch, finde ich. Er ist nicht so ein 0815 abgeschliffener Trainer, kommt einmal mit dem Skateboard ins Training und ja, hat jetzt eine neue Freundin, die vorher bei Bildzeitungen gearbeitet hat. Also irgendwie tut nichts zur Sache, die Freundin, ist mir schon klar, aber er liefert irgendwie, er ist aus dem Leben, er ist nicht so wie andere Trainer, finde ich, so ein bisschen weit weg von den normalen Menschen. Bist du da, deckt das deine Urteile über ihn?
Ja, er ist schon, also ich glaube, authentisch ist da noch das richtige Wort. Er bleibt seiner Linie treu und er ist wirklich irgendwie nahbar für die Fans, wie auch für die Journalisten und wahrscheinlich auch für die Spieler. Und ich glaube, es ist schon nicht einfach, wirklich auf dem Niveau, wenn dann irgendwie ein Manuel Neuer oder ich glaube auch ein Thomas Müller dann einfach älter sind als der Trainer. Ist das schon nicht so einfach? Drum, also ich glaube, der, von der Persönlichkeit her ist der wirklich ein guter Typ. Aber, ich meine, wenn sie jetzt im Viertelfinal raus sind in der Champions League, wenn sie nicht Meister werden, dann kann der sich einen neuen Job suchen im Sommer. So schnell kann es dann auch gehen.
Ja, ist schon so. Wenn Dortmund Meister wird und im Viertelfinal gegen Inter ausscheiden, ist er weg wahrscheinlich. Ja, es ist brutal. Mir gefällt die Entwicklung bei den Trainern. Weißt du, dass so ein Julian Nagelsmann vor 20 Jahren wäre ja da maximal zu Remscheid oder Preußen Münster gekommen, wo er einfach nicht hoch oben hingeschultert hat. Und klar kann man despektierlich sagen, Laptop-Trainer, bla, bla, bla. Aber es ist eine gute Entwicklung, dass man nicht einfach zwingend 200 Länderspiele muss haben, damit man Top-Trainer kann sein. Das gefällt mir und er macht das gut. Und man stellt mal vor, den Druck, den er hat, 25 Millionen Bayern zahlt Leipzig für einen, glaube ich, dann zumal 33-jährigen Trainer, der übrigens schon sehr erfahren ist, Hoffenheim, Leipzig und so, ist ja krass, was er schon erlebt hat. Was will er noch machen in den nächsten 25 Jahren? Das ist echt noch spannend. Aber ja, mir gefällt er und ich mag ihm wirklich gönnen, obwohl ich Bayern München nicht wahnsinnig ins Herz geschlossen habe. Wenn er jetzt die Diskussionen kann ablegen kann, über ein Bayern München Trainerformat, über das hat, und das kann er eigentlich fast nur, wenn er auch in dieser Champions League möglichst weit kommt oder im Idealfall so gewinnt.
Ja, also der Trainer von PSG hat ja nach dem Spiel auch eigentlich so zugegeben, dass er im Coaching-Duell verloren hat. Und das ist ja doch eine Ansage auf dem Niveau. Ja, ich meine, der Trend, den du ansprichst, ich finde das auch cool, dass nicht nur noch Ex-Fußballer oder Ex-Stars können Trainer werden, sondern wirklich auch Leute, die vermeintlich tieferen Ligen oder vielleicht auch gar nicht gross gespielt haben, ihrem Leben bisher und sich nur auf das Trainer sie konzentriert haben oder auf die Karriere. Auf die andere Seite muss jetzt auch nicht jeder, der im Club intern mal eine gute PowerPoint-Präsentation gemacht hat, dann als Cheftrainer befördern, wenn so als Zwischenlösung. Da verheizt sich einfach auch wirklich gute Leute. Habe ich das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren, wo dann einfach jedes Mal irgendein U21-Trainer und dann hat er vielleicht Glück und spielt und gönnt noch zwei Spiele und dann ist er dann der neue Nagelsmann. Nein, also der Nagelsmann ist ja schon eine Ausnahmeerscheinung, würde ich sagen.
Aber mir ist noch aufgefallen bei ihm, er lese viel zu Süddeutsch, eigentlich jeden Tag, was er ja natürlich auch für eine Öffentlichkeitsarbeit muss leisten. Das ist eigentlich krank. Der ist fast jeden Tag jetzt in den englischen Wochen der PK mit Minus One, also am Tag vor dem Spiel und dann nach dem Match, dann meistens ist er am nächsten Tag auch noch. Ist schon wieder die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Immer während dem Spiel, vor dem Match, kommt ins Studio, nach dem Match. Also, das ist krass. Und das kann natürlich auch nicht jeder. Das erfüllt er natürlich tadellos. Manchmal fast ein bisschen zu laut und zu wild ist er unterwegs. Aber das ist nicht ganz zu unterschätzen. Der Druck, wo ich denke, jetzt haben sie da zwei Wochen kein Spiel, die Länderspielpause. Ich könnte mir vorstellen, das wäre mal spannend. Weißt, wie geht es so einem Trainer? Er kommt dann irgendwie am Sonntagabend heim und weiss, okay, jetzt sie 19 von 22 Kaderspielen sind mit dem Nationalteam unterwegs. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Das muss ja eigentlich auch noch schön sein. Und gleich weiss ich schon, das Dortmund-Spiel wartet um eine Ecke. Und ja, ich finde es krass, die Belastung, die Trainer mittlerweile haben.
Ja, es ist schon Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ich glaube, dort geht es einfach darum, dass du dich auch rund dein Leben so entsprechend aufstellst. Also, hat sie jetzt gerade mehrere Beispiele, die auch offen sagen, wie sie sich ablenken, wie sie auch mal Hilfe suchen, wie zum Teil nur schon die Ernährung auch so umstellen, dass sie wirklich auch mental und körperlich dem Stress und dem Druck gefordert sind. Ich möchte noch gern, also wir haben noch ein paar Themen, aber wir sind wahrscheinlich jetzt schon wieder ein bisschen länger geworden. Ich möchte mal noch ein Thema ansprechen. Wir sind wieder ein bisschen angeschnitten in den letzten Wochen. Das letzte Wochenende vor der Nazi-Pause steht vor uns und dann spielt die Schweizer Nazi in Serbien gegen Weißrussland, weil Weißrussland darf nicht die Heim spielen. Ich kenne die ganz tieferen Gründe nicht, wieso das Weißrussland überhaupt darf spielen. Streng genommen sind sie eine Kriegspartei, aber sie dürfen spielen, einfach ohne Zuschauer, und das findet in Novi Sad statt. Veranstalterin ist die UEFA und dementsprechend auch für die Sicherheit verantwortlich. Und jetzt ist die Frage, muss man sich da auf irgendein Theater, wenn man so ein bisschen an die letzten Begegnungen zwischen der Schweiz und Serbien erinnert, muss man da auf ein Theater, muss man das befürchten, oder glaubst du, es wird ein ganz entspanntes, Corona-mässiges Spiel von Lehrerang.
Ich weiss es natürlich auch nicht, dadurch, dass sie nicht in Belgrad spielen, sondern in Novi Sad. Ja, dort sind ein bisschen weniger Leute daheim. Wenn der Granit Xhaka jetzt nicht irgendwie noch Öl ins Feuer gießt mit der Aussage, was auch immer. Ja, sie reisen ja, glaube ich, auch erst am Freitag an, das Spiel ist am Samstag. Ich glaube, es wird nichts passieren. Es ist sicher schlecht, ist das Spiel in Serbien. Ich finde auch ein bisschen wenig Fingerspitzen gefühlt. Die UEFA hat den weissrussischen Verband überlassen. Zu entscheiden, was ich zu Heimspiel sage. Sie haben, glaube ich, auch schon in Warschau gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen schleuer gewesen. Hankerum, ja, es gibt immer, wenn du irgendwo anfasst, dann findest du immer einen Grund, warum das Spiel irgendwo nicht kannst machen. Wenn jetzt die Schweizer Gruppe wäre mit Serbien und das Spiel auf dem Programm würde stehen, würde man das Spiel durchführen, jetzt in Belgrad vermutlich. Also, es ist, wie es ist. Man ist da vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Das Thema können wir dann nächste Woche noch ein bisschen diskutieren, gerade Xhaka, Serbien, Nazi, das ist jetzt brutal ruhig gewesen, seit dem 1:6 gegen Portugal. ja, klar, die Spieler sind zu ihren Clubs gegangen, aber gleich, es gibt einiges aufzuarbeiten, auch intern übrigens. Du musst dich erinnern, Diskussionen über die Aufstellung gegen Portugal, wer hat intern wie, wo, was, wenn gewusst. Die ganze Xhaka-Affäre, die ich immer noch nicht als aufgearbeitet betrachte. Ich bin nach wie vor sehr schockiert über das Verhalten vom Captain und ich bin sicher nicht der Einzige, auch beim SFV und so, auch wenn sie es jetzt abspielen. Also ja, es ist jetzt 3 Monate ruhig gewesen. Die Schweiz wird sich für die EM qualifizieren, egal wer Trainer ist. Unter die ersten 2 kommst du in dieser Gruppe, das ist keine Diskussion. Aber es geht um übergeordnetere Themen. Es geht darum, gelingt es Jakin, einen Zusammenhalt zu finden, wieder im Team. Welche Sporen hat das 1-6 hinterlassen, das Verhalten vom Captain vielleicht? Ich bin sehr gespannt und du ja sicher auch. Und zuerst ist jetzt mal das Aufgebot von Muri, oder? Wer bietet darauf? Viel frisches Blut. Was erwartest du da?
Ich habe so ein bisschen redaktionsintern mal thematisiert, ob man könnte den Granit Xhaka und den Sherdan Shaqiri einfach die heilen für so ein Russland-Spiel. Und man dann, halt eben, der Sherdan kommt ja dann eh wieder aus Chicago und Granit hat extrem viele Spiele mit Arsenal, viele Spielminuten in dabei. Ob man die zwei, auf die zwei nicht einfach können verzichten könnte. Weißrussland sollte man ja auch so schlagen, aus meiner Sicht. Und dann aufs Israel-Spiel fokussieren am Dienstag in Genf, wo ja eh das Wichtigste ist von dieser Nazi-Pause jetzt aus Schweizer Sicht. Ja, ich weiss halt nicht, ob da vielleicht, ob da noch etwas kommt im Rahmen von dem Aufgebot. Fabian Frey wird sicher fehlen, der hat ein Bandscheibenproblem. Fehlt jetzt am FC Basel für unbestimmte Zeit, hat es gestern geheissen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein anderer Basler jetzt am Duni könnte nominiert werden, weil der ist wirklich richtig on fire, finde ich. Aber sonst habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich da viel verändern wird. Ich hätte jetzt noch gespannt, ich wäre noch gespannt gewesen, wie er mit der ganzen Goalie-Situation umgeht. Aber jetzt, wo der Gregor Koppel sich verletzt hat, ist der Jan Sommer sowieso das klare Nummer 1.
Ja, wäre er auch schön, obwohl es viele gibt, die den Koppel besser finden, inklusive mehr. Aber es gibt keinen Grund, Jan Sommer aus dem Goal zu nehmen. Er hat nicht eine super WM gespielt, aber er ist ein Leader, hat seine Leistung eigentlich meistens gebracht. Ich finde die Idee noch gut von dir. So oder so, es halt auf die Bank zu setzen. Wobei eben, es wird keine Zuschauer haben, das Spiel selber wird dann nicht das Problem sein, aber es braucht eine kleine Blutauffrischung. Und Shaq hat erst 3 Matches, glaube ich, mit Chicago. Bis zu dieser Länderspielpause. Der Xhaka, wie du richtig sagst, mit du sagst fast jeden Abend irgendwo im Fernsehen in einem Match zu sehen im Moment. Brutales Programm, sehr kräfteraubend. Dafür schonen für das Israel-Spiel, wo ja klar der stärkste Gegner ist oder das wichtigste Spiel, ausser das Auswärtsspiel in Tel Aviv. Finde ich noch einen smarten Move, wenn das so wäre. Weil eben, Weißrussland muss eigentlich auch mit einer Mannschaft schlagen, die nur ein Superleague-Spieler dabei wären. Keine Diskussion. Und neben Mamdouni, wo wahrscheinlich, wenn er so weiterfährt, in 2-3 Jahren einer von den Leistungsträgern ist in diesem Team, wo er auch ein Element mitbringt, das andere nicht haben, oder? Er ist nicht einfach ein reiner Strafraumstürmer, er ist nicht ein Flügel, er kann zwischen den Linien, er kann dribbeln, er kann passen, er hat einen guten Abschluss. Ich bin schwer begeistert von ihm, kenne ihn nicht persönlich, kenne seinen Charakter, seine Persönlichkeit nicht, aber es scheint wirklich auf einem sehr guten Weg zu sein. Der Zekiri hat mich jetzt auch sehr überzeugt. Basel Stürmer, die Schweiz hat ja nicht unendlich viele gute Stürmer, die Goal schiessen. Wer für mich reingehört, ist der Cesiger, das sage ich seit Jahren. Eine sensationelle Entwicklung, sehr robust, souveräner Innenverteidiger, wird einen super Transfer machen, bin ich sicher, von IB weg. Und Rieder Yashari, die schon in der WM dabei waren, die werden jetzt sicher noch mehr in Fokus rücken, gerade wo ein Freien nicht dabei ist. Vielleicht auch, weil sie einfach gut sind. Es wird im Jakin seine Aufgabe sein, in den nächsten 2 Jahren oder anderthalb Jahren sind es ja nur, die 2 so weit zu bringen, dass sie vielleicht schon in EM eine wichtige Rolle können spielen im Nationalteam. Davon bin ich schwer überzeugt.
Was denkst du, passiert mit dem Mbabu? Er und der Jakin sind jetzt, glaube ich, nicht die besten Kollegen, oder beziehungsweise der Jakin haltet jetzt nicht wahnsinnig viel vom Kevin Mbabu. Und dann hockt der Nazi-Trainer in Luzern auf der Tribüne und was macht der Mbabu? Holt rot und verursacht Penalty. Ist das richtig?
Ja, Genf, ja. In Genf ist es.
In Genf.
Ja, du hast ja immer gewusst, dass der Jakin auf der Tribüne ist. Merci für das. Cool, hat er den Match angeschaut. Warum eigentlich? Ja, Yashari, Mbabu. Ja, kannst du vielleicht sogar besser beurteilen, wo du da bei meinem Babu ja relativ nahe bist. Es glaube viel Geschirr zerschlagen worden, aber ich finde den Babu gut, ich würde ihm eine Chance geben. Aber ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er dabei ist. Was hast du das Gefühl?
Ja, eben, es geht ein bisschen um die Alternativen dann. Also, dann hat er von dem Eddie Milson Thema gelernt von der WM. Hat sich jemand anders aufgedrängt jetzt? Fällt mir jetzt gerade niemand ein. Eben Miro Muheim bringe ich immer wieder mal ein Spiel auf der linken Seite mit der HSV-Brille. Aber durch das ist, glaube ich, noch kein Thema. Oder wird vielleicht auch keins.
Eine grosse Leistung in Karlsruhe. Bist du eigentlich gewesen?
Nein, ich bin nicht gewesen und ich habe nicht geschaut. Ich will auch nicht weiter darüber reden.
Gut, hinten rechts hat der Muri ja keine Probleme. Also.
Genau.
Mit dem Silvan, Entschuldigung, muss man vielleicht noch sagen, wo ja sehr gut ist. Klar, Backup. Ja, jetzt auch keine Angst.
Gegen Portugal haben sie auch kein Problem gehabt, hinten rechts. Die Schweiz ist dort sehr solid.
Genau. Ja, nächste Woche ein Nazi-Schwerpunkt, oder?
Ja, definitiv Nazi-Schwerpunkt. Ich weiss noch nicht, wie viele von diesen Medienterminen in Basel ich werde wahrnehmen. Nächste Woche, bist du auch dort ab und zu, oder?
Nein, das Nationalteam ist in den nächsten Tagen nicht bei mir gross. Vielleicht komme ich auf Genf, Israel-Spiel.
Okay. Gut. Wir haben uns wieder im Stadion getroffen, das Wochenende. Wenn wir noch über das Erlebnis schnell reden.
Hast du übrigens auch immer so ein bisschen Angst, dass wir wieder rausfliegen? Und jetzt habe ich wieder auf das Handy geschaut, wo irgendetwas geflackert hat. Aber es läuft jetzt gut. Ja, reden wir doch GC Winterthur. Ich habe geschafft, du bist privat da gewesen. Fragen mich ja, wie man privat GC Winterthur schauen kann. Aber voilà. Wie hast du es gefunden?
Ja, ist also schwieriges Spiel gewesen, finde ich. Also, GC hat nicht irgendwie einen Spielplan gehabt. Vinti ist irgendwie ein bisschen überfordert gewesen. Also, hat jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel mit dem Ballbesitz, was sie bekommen haben, können anfangen. Und, also, wenn es gefährlich geworden ist, aus GC-Sicht, dann weil sie angeschossen worden sind, oder weil ein Winterthur den Ball verstolpert, oder was auch immer. Also, ich finde es, es ist genau die Partie gewesen, die man sich hätte erwarten können, wenn man so um den Sonntagabend geht, im Wind im letzten Grund schaut. Hast du ein anderes Bild?
Nein, Journalistenkollege ist ein recht grosser Winterthur-Freund und hat mir vor dem Match gesagt, 8 wichtige Spieler fehlen. Bis jetzt nicht ganz genau nachzählen, ob es wirklich alle wichtige sind. Aber Winterthur können das nicht verkraften. Sie sind besser gewesen. Sie haben es super gemacht. Sie haben Spielidee gehabt. GC hat vielleicht die grössere Chance gehabt, aber meistens aus dem Zufall, wie du richtig gesagt hast. Aber sie hat gewonnen, GC, und der Contini, der Trainer, hat ja nach dem Match gesagt, jetzt haben sie ein paar Mal gut gespielt und nicht gewonnen, jetzt haben sie halt mal nicht so gut gespielt und gewonnen. Er kann gut damit leben, finde ich eine faire Einstellung. Aber er hat sich ja wieder gerettet, in Anführungszeichen, also, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für GC. Mir hat die Leistung nicht überzeugt. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist so ein bisschen das Fanverhalten, oder? Das hast du vielleicht mitbekommen. GC-Fans sind offenbar auf der Schützenwiese eingebrochen in der Nacht auf den Freitag, haben 2 Fahnen von Winterthur geklaut und einen Banner und das dann verbrannt. Am letzten Grund, also ein Match am Sonntagnamisch, da muss ich mir schon den Kopf legen, oder? Was soll das? Also, das ist, ich sehe natürlich die Hintergründe nicht, ob vorher etwas passiert ist, vielleicht weisst du da etwas, aber es ist einfach so das Verhalten, oder?
Nein, also ich meine, neu mit einbrechen und Zeug klauen und so geht nicht. Es ist aber jetzt irgendwie keine Person zu Schaden gekommen, aber ich finde, grundsätzlich ist es immer ein schmaler Grad, wie fest oder wie schnell, dass man soll auf diesen Fans und Ultras rumbashen. Und auf der anderen Seite haben wir ja dann auch Freude, wenn es schöne Choreos gibt. Also es gibt positive und negative Sachen. Und jetzt ist halt wieder mal ein bisschen negativ gewesen, aber ich finde jetzt das nicht... ein absoluter Weltuntergang oder ein riesen, mega, super Skandal. Also es geht nicht. Ich verurteile das logischerweise auch, aber mehr nicht, oder?
Es ist ja relativ ruhig jetzt gewesen bezüglich Fans. Auch jetzt Aarau letzte Woche nicht. Da ausgerechnet die harmlosen Fans vom FC Aarau haben irgendwie das Stadion Innenräume gestürmt nach einer Niederlage, sehr unglücklichen Niederlage. Es war, glaube ich, recht eine scary Szene gewesen, dort auf dem Brückli-Feld. Aber eigentlich ist es relativ ruhig geworden. Jetzt hat man ja die personalisierten Tickets für Fans, die angedenkt waren, vorerst mal aufgeschoben oder auf freiwillige Basis gestellt. ja, es ist wirklich relativ ruhig. Und darum finde ich es schade, wenn so Sachen passieren, oder? Also, schade für die Fans vor allem, muss ich dann wieder in den Negativschlagzeilen sein. Aber wie du richtig sagst, wenn Anführungszeichen nur ein paar Fahnen brennen, oder ein Mario Balotelli-Trikot kürzlich, dann kommt ja niemand in dem Sinn zu Schaden, oder? Also, körperlich, es ist nicht gefährlich, und der ist eigentlich nicht so schlimm, wahrscheinlich. So weit sind wir mittlerweile, glaube ich, dass es so ist. Was mich am meisten interessiert hat, ist im Moment, ich bin auch ein bisschen bei GC auch dran. Wir haben jetzt geschrieben in der NZZ, dass Chinesenbesitzer, die Investoren bleiben an Bord. Das ist jetzt entschieden worden. Und sie wollen die Ausgaben drastisch senken, respektive das Defizit senken. Sie haben, glaube ich, 30 Millionen jetzt reingeschossen in knapp 3 Jahren. Das ist eigentlich unglaublich, wenn du das Kader anschaust, wo sie stehen. Da hätte man mehr müssen rausholen. Jetzt weiss ich nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Es hat ja offenbar noch ein bisschen Interessenten gegeben, andere Investoren, aber die Chinesen wollen noch nicht verkaufen. Die müssen natürlich schon 180 Grad Turn machen, jetzt wo andere Philosophie, mehr Wissen reinbringen, ob sie dazu bereit sind, ob das jetzt gut ist für GC. Läuft irgendwie 15 Verträge aus. Der Noah Losli muss man jetzt nicht einen super Verteidiger finden, aber ist jetzt einer von diesen Spielern, der Vertrag ausläuft, der geht. Der geht zu Bochum, erste, zweite Bundesliga, weiss man noch nicht. Also irgendwie wirkt das alles führungslos und das macht einem schon ein bisschen Angst, damit es ein GC-Herz hat. Und damit kannst du jetzt die Frage auch fast besser beantworten.
Also zum einen, bevor die Winterthur-Fans hässlich sind auf mich, dass ich da das abspiele, auch ein grosses Lob an die. Die haben eine richtige Stimmung gemacht am Sonntag im Stadion und sind ja auch mitverantwortlich für den sehr guten Zuschauerschnitt von der Super League, weil selten Aufsteiger so wahnsinnig viel Publikum im Stadion gehabt hat. Dann zum Losli. Also, ja, ich weiss nicht, was der bei Bochum zu suchen hat, aber also, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn der jetzt nicht bei GC spielt nächste Saison. Grundsätzlich das Thema mit den vielen ablösefreien. Der Febru hat gerade einen Lachanfall. Schön. Grundsätzlich bei den ablösefreien Spielern, eben dort stellt sich halt die Frage, die sich schon seit Wochen und Monaten stellt, so, was macht der Bernd Haas, was darf er überhaupt machen? Und ja, gibt es jetzt wieder einen Sommer, wo die Verantwortlichen nicht wissen, wenn das Transferfenster aufgeht, wenn die Verträge aufhören, tut es irgendjemand mal denen sagen? Das sind all die Fragen, die da bei GC im Raum stehen. Ich höre weiterhin noch so Übernahmegerüchte, Mauscheleien. Es sind auch gewisse Personen im Stadion gewesen, am Sonntag, wo ich gedacht habe, normalerweise wären die jetzt nicht bei GC Winterthur. Ich weiss nicht, ob du die auch gesehen hast. Es sind auch schon bei so Basel-Übernahmegerüchte, bevor der David Degen an die Macht gekommen ist, sehr, sehr näher involviert gewesen. Darum, ja, um GC wird sicher nicht langweilig, aber sie tun, glaube ich, Budget kürzen. Also auch, ich glaube, der Amir Abrashi, der jetzt als einer von den wenigen verlängert hat bis jetzt mit Auslaufvertrag, der verzichtet auch ein bisschen auf Geld. Darum mal schauen.
Also, ich möchte ja ein guter Journalist sein. Was sind das für Menschen, die du da erwähnt hast?
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich das da im Podcast erwähnen soll. Du hättest die auch können sehen. Die sind ja, in der Pause
mit alle rumgelungert. Mhm, gut. Off the record, hä? Okay. Ja, und dann haben wir noch ein Big Game hier in Bern. Match ist schon ausverkauft. 5 Tage vorher gewesen, IB Basel. IB wird übrigens heute 125-jährig.
Happy Birthday, IB.
Sondertrikot, noch schön. Das kannst du auf der Webseite schauen. Haben sie zum Verkauf angeboten für 125 Franken. Sehr originell. Das ist wirklich noch schön. So ganz schwarz. Nicht wie dann Dortmund. Das war richtig cool gewesen, Dortmund. Ganz schwarz, aber ist wirklich noch schön. Aber Brisant fehlt ein bisschen beim Klassiko, sage ich mal, beim Schweizer Klassiko. Es spielt eigentlich gar keine Rolle für IBE. 16 Punkte Vorsprung. Servet immer noch 2. Das ist eigentlich schon wahnsinnig. Das wichtigste Spiel IBE Basel wird der Cup-Halbfinale sein. Wo ja mega schade ist, dass nicht das Finale wird sein. Aber, jetzt am Sonntag, ja. Fehlt schon ein bisschen Brisant. Oder schaust du jetzt da irgendwie gespannt auf den Match aus Zürich?
Ja, also, wenn der FC Basel spielt in der Super League, schaue ich aktuell immer gespannt aufs Feld von Zürich aus, um zu schauen, was der Videoschiedsrichter so macht. Darum, auf das bin ich gespannt. Aber nein, also ich meine, für Basel geht es ja dann schon noch um einiges, oder? Die Tabelle in der Super League ist ja wirklich noch wild. Jetzt ist GC mit dem Sieg gegen Winterthur dann plötzlich wieder ein paar Punkte hinter Basel, wo ja vermeintlich massiv formstärker ist aktuell. Wenn es jetzt gegen IB gönnt und GC wieder irgendwie sich Punkte ergaunert, dann sind die wieder gleich hoch. Also es ist schon viel Spannung. Und eben, wir haben es schon ein paar Mal diskutiert, aus Schweizer Fußballsicht braucht es vielleicht auch einen FC Basel in den internationalen Plätzen. Darum, es geht da schon noch ein bisschen um etwas. Klar, nicht um die Meisterschaft, aber ja, mal schauen. Also Basel ist jetzt auch noch in Bratislava, wo ich hoffe, dass die sich in die nächste Runde von der Conference League qualifizieren, um auch dort weiterhin UEFA-Punkte und ein bisschen internationalen Schweizer Fußball noch zu sehen. Vielleicht ist dann auch mit der Doppelbelastung ein bisschen viel auch noch gegen IB auf dem Kunststrasse. Ja, mal schauen.
Ja, wahrscheinlich reden wir ja noch ein bisschen über Basel. Du hast schon recht, nächste Woche, wenn sie in Bratislava würden verlieren, in Bern verlieren. Ich habe kürzlich auf Twitter gesehen, seit Anfang 2023, dass sie irgendwie ja, was sind das? 10 Wochen? Ich weiss jetzt nicht auswendig. Neue Trainer, neue Sportchef, neue Nachwuchskoordinator, neue CEO, neue Nachwuchschef. Jetzt auch neue U21-Trainer. Also da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das sind meistens Leute gewesen, die da jetzt gesetzt werden, die schon von der jetzigen Führung geholt wurden. Es gibt auch sonst nicht ganz so schöne Geschichten, die man gehört vom FCB Campus. Also, ja. Da ist einiges los beim FC Basel. Nichtsdestotrotz finde ich das Team eigentlich wirklich cool. Hat jetzt ein paar Mal bewiesen, dass sie Potenzial haben und ja, aber eben, dann kommt wieder so ein 1-1 gegen St. Gallen. Die kommen einfach nicht vom Fleck.
Ja, auf der anderen Seite sind sie jetzt aber schon länger ungeschlagen. Klar, auch eins oder andere unentschieden dabei, aber also ich glaube, die letzten 5 Spiele oder 6 Spiele hat es keine Niederlage gegeben für den FCB.
Ja, das sind solider unterwegs, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben nicht alles besprochen, aber wir sind, glaube ich, von Zeit her ready to beenden, oder?
Ja, außer du möchtest noch deinen Weekly Balotelli. Ah, was ich auch wollte fragen, für die, die noch dabei sind, das Thema Lieblingsspieler. Es hat ja einen Moment gegeben am Sonntag, wo der Morandi und der Herz eingewechselt worden sind. Da ist dir natürlich das Herz aufgegangen auf der Pressetribüne, oder?
Ganz im Ernst, das hat mich noch überrascht. Das hat mich tatsächlich jemand darauf angesprochen. Das ist jetzt die Traumwechsel, habe ich im Podcast gehört. Wahrscheinlich ist es dermassen wild, dass ihr Herz oder Morandi als Lieblingsfußballer genannt hat, dass das geblieben ist. Aber ja, das war ein cooler Wechsel gewesen. Ja. Unverständlich, sie sind nur auf der Bank. Aber ja, ist es so.
Also wenn du gesehen hast, was der Morandi mit dem Ball gemacht hat und er allein vor dem Goal steht, weißt du, wieso dass der auf der Bank sitzt?
Ich sage einfach, der hat Potenzial. Was hat mir jemand erzählt auf der Tribüne? Ein Nachwuchstrainer von ihm hat ihm mal gesagt, okay, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, wo er vielleicht nicht das Pulver erfunden hat. Ich tue nochmal nachreden. Dann wäre ich entweder Weltklassenspieler oder lassen wir jetzt, aber ja, ich glaube auch, dass er sehr grosses Potenzial hat, für sehr weit zu kommen, aber bis jetzt muss ich zugeben, er war schon noch länger verletzt gewesen, natürlich, ein bisschen Pech, er war sehr lang verletzt gewesen, aber ich sehe einfach etwas in ihm, vielleicht kannst du das gar nicht sehen, Tobi, es macht noch nichts.
Ja, ja. Also ich merke, das Lieblingsspieler-Thema ist ein Running Gag unter meinen Kollegen geworden. Vielleicht müssen wir dann gleich nochmal über die Kategorie nachdenken, einfach ein bisschen weniger wild.
Juhui!
Gut, dann wär's das gsi. Vor uns steht eine wunderbare Fußballwoche mit ganz viel tollen Spielen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heisst Schweizer Nazi. Ahoi!
Ja.
Möchtest du noch das letzte Wort dazu sagen?
Vielleicht den Leuten, die mich persönlich kennen, einfach heute Abend keine Provokationen, fair bleiben, falls bei Inter etwas schief läuft. Merci vielmals, gute Woche, tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.